für die Anmerkung.
Fange ich halt an. Die konkrete Frage war ja an die SPD gerichtet, wie halten es unsere Europaabgeordneten? Also nach den letzten Gesprächen, die ich geführt habe, haben die SPD-Abgeordneten im Europäischen Parlament eine sehr kritische Haltung gegen diese Freihandelsabkommen und haben bisher ihre Ablehnung deutlich gemacht. Ich wüsste nichts Neues. Den zweiten Punkt, den ich vergessen hatte zu erwähnen, das ist richtig. Wir sind im Moment auch in einer Prüfung der Frage, ob nicht diese Abkommen so weitreichend sind, dass sie nationale Rechte über die Handelsfragen hinaus berühren und dann eben die Möglichkeit wäre, das auch im Deutschen Bundestag zu befassen und gegebenenfalls auch abzulehnen. Das wird im Moment noch überprüft. Die Bundesregierung hat dazu eine klare Haltung eingenommen. Sie sagt, das ist EU-Sache, aber das wird durchaus noch hinterfragt. Ich will aber auch der Ehrlichkeit halber eins dazu sagen. Und ich glaube, das muss uns auch in der ganzen Diskussion klar sein. Was die Frage betrifft, welche Wirkungsmöglichkeiten haben wir von Deutschland aus und von Europa aus? Denn frage ich mal in den Raum rein, wenn wir jetzt einfach sagen, wir sind da dagegen, wir machen das nicht, wir wollen keinen Freihandel mit Kolumbien und Peru, wir wollen keine Kohle von dort, wir wollen keine Rohstoffe von wo auch immer, nehmen wir mal an, das ginge irgendwie, aber ich will einfach mal fragen, ist dadurch ein Menschenrecht in diesen Ländern gesichert? Ist damit die soziale Lage von irgendjemand verbessert? Also ich möchte da erhebliche Zweifel anmelden. Deswegen ist es immer besser, eben zu versuchen, mit Abkommen Einfluss zu nehmen, Politik zu gestalten. Und die Verantwortung der Regierungen, der Länder, um die es dort geht, das will ich auch gern unterstreichen, die können wir doch nicht einfach ignorieren. Ja, wir müssen doch zum Beispiel sehen, ja, ursprünglich war geplant ein Freihandelsabkommen mit der Andengemeinschaft, wo Bolivien und Venezuela mit dazugehörten. Und die Regierungen dieser beiden Länder haben gesagt, nee, wir wollen das so nicht, wenn uns die EU das alles diktiert und uns sind andere Dinge wichtiger. Sage ich, jawohl, kann ich sehr gut verstehen. Aber wenn die Regierungen von Peru und Kolumbien sagen, wir wollen das trotzdem, dann stellt sich schon die Frage auch der demokratischen Legitimation dort sind Regierungen, die müssen auch in der Verantwortung der Menschen, die dort leben, handeln und ich glaube, dort müssen sie auch in Kolumbien und Peru gefordert werden und dann können wir nicht einfach sagen, naja, wenn die es selber nicht geregelt kriegen, dann setzt sich halt der Deutsche Bundestag in seiner letzten Weisheit dann für die Interessen der Bevölkerung in Kolumbien ein. Ich finde das einen sehr sympathischen Ansatz, deswegen unterstützen wir ja auch die Kräfte, die dort für Menschenrechte und für soziale Gerechtigkeit kämpfen und jede gewerkschaftliche Aktion, die sich für den Schutz der Gewerkschaften und für den Aufbau gewerkschaftlicher Strukturen in Kolumbien und Peru einsetzt, den unterstütze ich auch als Gewerkschafter. Nur man kann nicht einfach vom Tisch wischen, dass es dort eben auch Wahlen gibt und zum Beispiel die Wahlen jetzt in Peru bieten ja die Chance, auch dort politisch was zu verändern. Wenn ich das richtig verstehe, dass zum Beispiel die peruanische Regierung sagt, sie will mit dieser Rohstoffproblematik zum Beispiel in der Steuerfrage anders umgehen als bisher. Und sie wollen zum Beispiel die Bevölkerung dort, die betroffene Bevölkerung, zumindest anhören und beteiligen in solchen Prozessen, wo es also um die Rohstoffgewinnung, um den Bergbau geht. Das ist ja schon mal eine Veränderung und die sollte man nicht einfach unterschlagen und es ist wichtig, dass die eben auch in diesen Ländern getragen wird. Ich will aber trotzdem noch einen Punkt sagen, weil der für mich so ein bisschen jetzt untergegangen ist, weil es da einen Zusammenhang gibt zwischen der Frage, welche Macht haben die Verbraucher, zwischen der Frage der Besteuerung und der Frage der Kosten, zum Beispiel der Folgekosten von Rohstoffabbau. da kann ich nur noch mal sagen, da brauchen wir Klarheit in diesen Bereichen. Und das bedeutet erstmal Kostenklarheit. Es muss klar sein, welche internen, externen und langfristigen Kosten hat so ein Bergbau, welche Investitionen werden getätigt, welche Folgekosten muss das Unternehmen aufwenden und so weiter und welche Erträge und Gewinne werden dort erwirtschaftet und dann weiß ich auch, wie viel Steuern müssen die bezahlen und dann kann ich sie auch zwingen, Folgekosten selber zu bewältigen oder eben dem Staat oder wem auch immer Geld dafür zu geben. Das muss ich aber sichtbar machen und rechnen. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei, auch wenn ich eben dann zu einer gerechten Verteilung kommen will und wenn ich zu Steuern kommen will. Und wenn ich zum Beispiel dazu kommen will, dass ich den Verbrauchern und Verbraucherinnen in Deutschland sagen kann, welche Kohle hast du jetzt in deiner Steckdose, das kann der nämlich im jetzigen Zustand überhaupt nicht beurteilen. Ja. Und und auch dafür brauchen wir Transparenz, das habe ich am Anfang versucht deutlich zu machen, damit dass ich sage, wir müssen die Flüsse des Kapitals und die Flüsse der Rohstoffe von Anfang bis Ende eben wissen und bestimmen können. Und davon sind wir meilenweit entfernt. Und da greife ich noch gar nicht irgendwo ein, sondern das ist eine wichtige politische Aufgabe auch, dazu beizutragen, dass Kostenklarheit und Wahrheit herrscht in den Ländern, wo die Rohstoffe abgebaut werden, aber auch dort, wo sie verbraucht werden. Und dann bin ich eben auch bei so unangenehmen Fragen wie den Kapitalflüssen, die da eben stattfinden aus den Erlösen oder eben nicht stattfinden, die ja auch aus den rohstoffgewinnenden Ländern immer noch einen negativen Saldo haben in Richtung Norden, wo sie dann positiv landen. Das sind ja dreistellige Milliardensummen pro Jahr, die hier transferiert werden.
Vielen Dank, Herr Bartelt. Herr Krischer, das Schlusswort.
Ja, Herr Schmitz, es hat mich jetzt gereizt, auf Sie nochmal einzugehen, weil was Sie so gesagt haben, schön dargestellt haben und dann gesagt haben, Menschenrechte sind unteilbar und wenn die nicht eingehalten werden im Bergbau, dann darf man halt den Bergbau nicht mehr betreiben und nichts importieren. Ich sag mal, wenn Sie das ernst nehmen würden, was Sie da gesagt haben, dann hieße das für Sie, Sie dürfen keine Kohle aus Kolumbien mehr importieren. Punkt. Das wäre die Konsequenz. Das wäre die Konsequenz. Und ich bin ja durchaus Freihandelsabkommen. Es gibt 100 Baustellen auf staatlicher Ebene, wo man sich kümmern muss. Da muss man arbeiten. Da müssen wir im Bundestag dafür sorgen, dass wir das auch auf den Tisch kriegen und dass nicht nur unsere Kollegen da im Europäischen Parlament damit allein gelassen werden. Alles richtig. Aber ich finde, gerade wenn wir jetzt über den Bereich Kohle reden, es ist ein relativ überschaubarer Bereich. Es ist ein relativ überschaubarer Bereich. Und da sage ich, haben Unternehmen eine Verantwortung. Da haben Unternehmen eine Verantwortung und solange es diese staatlichen Regulationsmechanismen noch nicht gibt, solange wir daran noch arbeiten, erwarte ich auch, dass die Unternehmen da ihrer Verantwortung gerecht werden. Ich kann doch überhaupt nicht nachvollziehen, warum sagen die Unternehmen, die hier Kohle importieren, denn nicht aus welchen Ländern das kommt. Sie kriegen zwar Antwort, ja, wir importieren Kohle aus Kolumbien, aber kein einziges Unternehmen sagt, zu welchen Mengen, mit der Begründung, das ist ein Wettbewerbsvorteil. Na ja, ist so. Ja, es gibt einzelne, RWE hat es getan. Gut, es gibt mal ein Unternehmen, tut es. Die anderen Namen, die dann in dem Bereich sind, die tun es nicht. Es gibt so, aber dann ist das ja letztendlich auch ein gutes Beispiel. Und dass man da einfach dann auch versucht, da konkret voranzukommen, weil ich glaube, dann in den Regionen würde dann Folgendes passieren, wenn die Menschen dann plötzlich merken, man kann da einen Bergbau machen und das geht nicht gegen die örtliche Bevölkerung und die örtliche Bevölkerung profitiert davon. Ich habe es ja selber gesehen, da werden Dörfer abgebaggert, die haben nicht mal einen Stromanschluss. Das heißt, da wird der Strom für Europa aus der Erde rausgeholt und die Menschen, die umgesiedelt werden, die haben nicht mal selber einen Stromanschluss. Und dass man dieses Problem dann löst, das kann dann auch eine Signalwirkung in so einem Land haben und sagen, dass sich da insgesamt etwas tut und das auch in anderen Bereichen und dass dann auch chinesische Unternehmen oder andere, die da unterwegs sein können, nicht mehr in der Art und Weise handeln können. Und der ganze Punkt China, also ich sag mal, das steht mir als Politiker bis hier, sage ich Ihnen ganz offen. Weil egal, welche Debatte man führt in Deutschland, ob Klimaschutz oder nicht, Sie hören überall, geht alles nicht China. weil wenn das so ist, wenn das so ist, dass wir jetzt hier die Politik einstellen müssen, weil Chinesen alles machen, dann, ja, da können wir echt aufhören, weil das kann es doch nun wirklich nicht sein. Und exemplarisch war für mich, wir hatten letzte Woche die Rohstoffdebatte im Plenum des Bundestages, Antrag der Koalitionsfraktionen zu dem ganzen Thema, über das wir hier reden. Der Antrag war 8 Seiten lang. Er ging 3 Seiten drüber, dass man sich echauffiert hat, dass die Chinesen ja die Märkte abriegeln und wir jetzt nicht mehr an die seltenen Erden rankommen und überhaupt in den Entwicklungsländern sich nicht korrekt empfehlen, sich nicht korrekt verhalten und damit unter unlauteren Mitteln arbeiten. Und die nächsten 3 Seiten gingen dann darum, in schönen, netten Worten, dass man es dann so machen muss wie die Chinesen, damit man im internationalen Wettbewerb bestehen kann. Wenn das die europäische Antwort ist, wenn das die europäische Antwort auf China ist, dann sage ich auch, ehrlich gesagt, gute Nacht, weil ich glaube, dann haben wir an vielen, vielen anderen Stellen ein Problem. Und da plädiere ich dann auch wirklich dafür, dass das auch Unternehmen und wir alle da unsere Verantwortung ernst nehmen. Natürlich ist der Kollege, der das jetzt eben gefragt hat, der ist jetzt leider rausgegangen. Das Allerbeste wäre es, wir würden überhaupt keine Kohle mehr importieren. Wir würden mit der Energiewende schneller vorankommen. Dafür kämpfe ich seit 30 Jahren und bin um jeden Tag froh, wo wir da vorankommen. Aber solange wir diesen Rohstoffbedarf noch haben, wird es diesen Druck geben. Und dann versuche ich mich mit konkreten Beispielen, mit konkreten Projekten dann irgendwie dafür einzusetzen. Und ich glaube, Kohle aus Kolumbien könnte so ein Musterfall sein, wo man es dann auch mal exerziert und sagt, wo auch Unternehmen in Kooperation mit Staat ihrer Verantwortung dann gerecht werden.
Ja, vielen Dank an die Podiumsteilnehmer. Ich sitze leider doch etwas sehr stark eine Kolumbien-Kohle-Diskussion geworden. Das sollte es eigentlich nicht sein, weil Kupfer aus Peru genauso prominent eigentlich hier vertreten war. Aber das lag jetzt einfach auch an den Teilnehmern hier. Ich glaube wirklich, was wir gesehen haben, es gibt halt höchstens einzelne Ansätze. Es gibt noch nicht diesen Rundumschlag und es gibt noch nicht die für alle befriedigende Lösung, die tatsächlich dazu führen wird, dass Menschenrechte, Umwelt- und Sozialstandards im Bergbau respektiert werden. Es fehlt uns auch auf unterschiedlichen Ebenen da, glaube ich, noch viel an Diskussions- und Fantasie und Vorstellung, wie das tatsächlich auch umgesetzt werden kann und wie die ganz zentralen Forderungen sind. Ich denke mir, dass die Kolko da weiterarbeiten wird. Ich würde auf jeden Fall das Abschlusswort an Sebastian Reuters von FIAN geben zu der Veranstaltung, der das nochmal zusammenfasst. Ich möchte an dieser Stelle aber einmal den Dolmetscherinnen nochmal herzlich danken. Und möchte auch den Podiumsteilnehmern herzlich danken für ihre Bereitschaft, hier mit uns zu diskutieren.